philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Luisa Drews. Müssen Literaturwissenschaftler literarische Texte lesen? Lassen sich historische Diskursanalysen mit Hilfe von Computern durchführen? Gibt es bereits Projekte, bei denen Vertreter der Digital Humanities mit Vertretern aus dem Bereich historische Diskursanalyse zusammenarbeiten? Im November 2015 wurden diese Fragen im Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst gestellt. Der Workshop Distant Reading und Diskursanalyse brachte Historiker, Literatur- und Medienwissenschaftler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen, um zu diskutieren, welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und welche Synergien zwischen Distant Reading und historischer Diskursanalyse bestehen oder bestehen könnten. Konzipiert und koordiniert wurde der Workshop von Simon Ganal und Arndt Niebisch in Kooperation mit der Forschungsgruppe Mediologie et Wien, dem Foucault-Blog und dem IWK Wien. Wir bringen heute an dieser Stelle keinen klassischen Tagungsbericht, sondern Ein- und Ausblicke dieses Workshops, welcher zugleich ein Experiment war. Er sollte dazu dienen, das Denken Michel Foucaults zu aktualisieren und sich mit neuen Paradigmen oder auch Methoden der literaturwissenschaftlichen Forschung, letztlich mit der Zukunft der Geisteswissenschaften, auseinanderzusetzen. Hören Sie nun Frank Fischer, Peer Trilke, Maurice Erb, Patrick Kilian, Georg Eckmeier und Arndt Niebisch zur Frage von Distant Reading und Diskursanalyse.
Alles oder gar nichts lesen, Distant Reading zwischen computergestützter Hermeneutik und Digital Humanities 3.0. Es ist die schiere Menge an Texten, die eine ambitionierte Literaturwissenschaft, welche die engen Grenzen kanonisierten Schriftguts überwinden will, in eine Krise stürzt. Eine Krise, in der aber für Franco Moretti vielmehr eine Chance zu sehen ist. Die Chance für eine methodisch erneuerte Literaturwissenschaft oder eine Literaturwissenschaft gar, die das Paradigma der endlosen hermeneutischen Beschäftigung mit den überschaubaren Textbeständen einiger weniger Autoren aufgibt, um sich den bislang vernachlässigten Massen literarischer Produktion oder gar der Weltliteratur zuzuwenden. Die Frage, wie vorzugehen ist, damit diese neue Literaturwissenschaft nicht im Rekurs auf kleinteiligere Forschung einfach Tertiärliteratur produziert, sondern in direkter Auseinandersetzung mit den Primärtexten stattfinden kann, versucht Moretti mit der Innovation des Distant Reading zu beantworten. Was damit gemeint ist, soll anhand wesentlicher Aspekte nochmals kurz skizziert werden, um von da aus einen Vergleich mit dem Foucaultschen Unternehmen der Archäologie oder Diskursanalyse zu wagen und schließlich einige kritische Fragen aufzuwerfen, die sowohl prinzipielle Grundlagen wie auch die technische Umsetzbarkeit betreffen. Distant Reading lässt sich zunächst negativ bzw. dadurch bestimmen, was es nicht sein soll. Es grenzt sich deutlich ab von einer hermeneutischen Textlektüre oder eben von einem Close Reading, das für Moretti der Tradition einer den Geist hinter den Buchstaben suchenden, letztlich theologischen Übung verhaftet bleibt. Anders, oder mit Bezug auf Morettis marxistischen Background, könnte man wohl auch davon sprechen, dass Distant Reading eine klare Absage an eine literaturwissenschaftliche Forschung ist, in der ein bürgerliches Exegetenindividuum über Zeit und Raum hinweg, aber stets im Medium des Geistes oder des Verstehens, ein anderes bürgerliches Autorenindividuum freundlich grüßt. Dabei fällt für Moretti notabene auch die vom linguistischen Strukturalismus herkommende Dekonstruktion unter das Verdikt einer ebenso obsessiven wie nun obsolet scheinenden Beschäftigung mit einer privilegierten Autorenschaft. Positiv gewendet ist Distant Reading also einerseits der Versuch, der anonymen Masse welthistorischer Literaturproduktion eine Stimme zu verleihen. Dies soll aber nicht dadurch geschehen, dass man einzelne Autoren aus dieser Masse zu einem Gegenkanon erhebt und dann gleichsam das alte Spiel weitertreibt. Das Ziel ist vielmehr, im großen Ganzen einer sowohl die kanonisierte wie nicht kanonisierte Literatur umfassenden Textmenge Einheiten, Strukturen oder Zusammenhänge sichtbar werden zu lassen, die größer sind als ein Werk oder ein Autor. Das ist wiederum nur möglich, indem man die enormen Daten- bzw. Textmengen so aggregiert, dass sich eine Lektüre im engeren Sinne erübrigt. Aus einem «Man kann das alles gar nicht lesen» wird so unvermittelt ein «Man soll das alles gar nicht lesen». Beziehungsweise geschieht diese Umkehr doch nicht ganz unvermittelt, zumal die mit informationstechnischen Mitteln bewerkstelligte Aggregierung nicht bloß als computergestütztes Verfahren verstanden wird, sondern als ein neues methodisches Paradigma. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob und wie aus einer computerisierten Durchdringung literarischer Textbestände Einsichten zu gewinnen sind, die über eine bloße Erbsen- bzw. Buchstabenzählerei hinausgehen und sich nicht in der Aufbereitung von statistischen Übersichtsdarstellungen erschöpfen.
Moretti nennt den Leser deshalb, oder die Leser, the blind canon makers. Und so wie sich diese auf der Suche nach ihren Bedürfnissen befinden, so befinden sich die Autoren auf der Suche nach einer Romanform, um diesen zu entsprechen. Produkt dieses doppelten Blindflugs ist schließlich ein Druck der kulturellen Selektion, der einen sehr überschaubaren Kanon an beliebter und erfolgreicher Literatur definiert und die Masse der Bücher in den Bereich des Ungelesenen, The Great Unread, verbannt.
Also nochmal kurz, worum geht es bei den Digital Humanities? Im Grunde geht es ja darum, dass informatorische oder informatische und geisteswissenschaftliche Disziplinen versuchen, auf irgendeine Weise miteinander zusammenzuarbeiten. Der Effekt dieses Kombinationsversuchs ist eben zwangsläufig, dass es zu einem Prozess der Aushandlung Aushandlung kommt und dabei auch um Fragen nach der dominanten Disziplinarität der Digital Humanities. Das hat Anschlussfragen, da geht es um epistemologische Figuren, um spezifische Praktiken und so weiter. Es geht dann tatsächlich häufig darum, worin denn die disziplinäre Eigenart der Digital Humanities besteht. Und da gibt es Vermittlungsversuche zwischen diesen beiden Disziplinen, aber es gibt auch immer wieder ein eben entscheidendes Moment der disziplinären Differenz zwischen den beiden. Ein Vertreter, der dieses Moment der disziplinären Differenz immer wieder aufwirft, ist Alan Liu, der vor allen Dingen aus der Sicht des Cultural Criticism, also eher, wir würden sagen, aus den Humanities heraus, argumentiert und der die Frage gestellt hat, worin eigentlich der Stellenwert oder die Relevanz der Digital Humanities liegen. Und Liu hat das mit einem ganz eleganten Dreh gesagt, die Relevanz der Digital Humanities besteht eigentlich darin, wie sie sich zum Konzept der Bedeutung, des Meaning verhält. Also die Digital Humanities müssten, damit sie Humanities sein können, Meaning als einen Meta-Value, so nennt er das, einen übergeordneten Wert der Humanities anerkennen. Sie müssen Meaning beobachten können und aber auch Meaning als Output generieren können. Nur dann irgendwie, wenn sie sich diesen Regeln der Humanities, der Geisteswissenschaften, könnte man sagen, wenn sie die anerkennen, dann sind sie überhaupt Geisteswissenschaften, dann sind sie Digital Humanities. Ich gehe auf die Zitate jetzt nur ganz kurz ein, die stehen wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Damit ist ein grundsätzliches methodologisches Problem der Digital Humanities beschrieben, das Ryan Häuser und Long LeCacq als How do we get from numbers to meaning beschreibt.
Foucault ist aber, und soweit ich das sehen kann, wird ja auch in dieser Linie rezipiert, auch schon ein Denker des Posthumanen. Und ich glaube, die Diskursanalyse ist im Prinzip auch eine Form von einer posthumanen Kulturtheorie, weil im Gegensatz zur Hermeneutik und auch im Gegensatz zur Dekonstruktion, also von Verfahren, die nah am Close Reading stehen, die Diskursanalyse von riesigen Datenmengen ausgeht. Vom Archiv, von den ganzen Äußerungen eines Diskurses.
Moretti entdeckt vor allem in der Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Konzepte ein innovatives Potenzial. Foucaults methodische Begriffe bieten sich dabei für eine Operationalisierung regelrecht an. Zumal das Archiv nicht nur den Gegenstand in seiner Totalität meint, sondern die oberste Einheit der Diskursformationen darstellt, welche ihrerseits in Serien von einzelnen Aussagen welche ihrerseits in Serien von einzelnen Aussagen dekomponiert werden können. Somit wäre also im Prinzip eine Algorithmisierung und Automatisierung denkbar, in der nach Aussagen gefiltert, diese serienweise geparst und damit wenigstens ansatzweise Formationen im gesamten Textbestand eruiert werden könnten.
Der Diskurs des Digitalen ist natürlich Algorithmik, es ist programmierbar.
Die erste ist, wann findet Literatur statt, also wann spielen Romane? Natürlich gibt es in der Literaturwissenschaft viel Literatur darüber, über die Zeitlichkeit von Romanen, von Erzähltexten, Analepsen, Prolepsen und so weiter, aber niemand konnte bisher ohne Computer wirklich große temporale Strukturen rausziehen und irgendwelche Muster erkennen. Und das haben wir mal präsentiert. Das zweite Projekt, was ich präsentiere, ist, dreht sich um die Frage, wie ist die Weltliteratur in der Wikipedia repräsentiert? Und zwar, das ist keine Hybris, in allen 280 aktiven Sprachversionen. Ich spreche selber nicht alle Sprachen, aber man kann dadurch, dass man sozusagen Inhalte semantisiert und maschinenlesbar macht, auch Aussagen treffen über Sprachen oder Texte in Sprachen, die man selber gar nicht spricht. Da komme ich dann eben als zweites dazu. Und die dritte Frage, die dann schon in Richtung Peers Reflexionsteil geht, ist die Frage, wie rechnet man literarischen Figuren? Also kann man die irgendwie so numerisieren, dass man damit rechnen kann und Erkenntnisse gewinnen kann? Und bei uns sind das vor allen Dingen Dramen und Dramenfiguren, aber man kann das natürlich auch mit Romanen ebenso machen.
Und das geht natürlich weiter. In den Digital Humanities wird manchmal von Distant Reading, häufiger eigentlich von Machine Reading gesprochen. Was ist das eigentlich? Was ist hier eigentlich passiert mit der Praxis des Lesens? Wir haben es eigentlich, ist ein posthumanistischer, vielleicht sogar posthumaner Lesebegriff. Das ist ein Lesebegriff ohne Hermeneutik, ohne Interpretation, ohne ein Subjekt, das liest.
Er meinte mit die Zergliederung methodischer Begriffe, wie beispielsweise des Character Space, in Vorgehensweise oder Verfahrensschritte, die schließlich eine Quantifizierung ermöglichen. Der Übergang von einer qualitativen zu einer quantitativen Textanalyse und vice versa scheint also durch eine Algorithmisierung überkommener Methoden und Konzepte gewährleistet. Zugleich sollen dadurch formale Aspekte, Strukturen und Zusammenhänge ans Licht gebracht werden, die vorher nicht sichtbar waren und teilweise auch gar nicht vermutet werden konnten. Distant Reading ist in diesem Sinne Computational Criticism at its best. Denn Computer werden hier offenbar nicht nur zum Zählen und Rechnen eingesetzt, sondern für viel mehr. Sie unterminieren und überwinden gleichsam als epistemische Wundermaschinen das Feld der bisherigen Forschung oder sind jedenfalls mehr als bloße Tools bzw. Extensions einer wie gehabt arbeitenden Literaturwissenschaft.
Anstatt lediglich das Verdikt des Marktes über diese Bücher zu wiederholen und sie, wie ihre ersten Leser es wollten, ins Totenreich der ausgestorbenen Texte zu schicken, holen die Stammbäume diese verlorenen 99% des Archivs zurück in die Struktur der Literaturgeschichte, wobei sie diese Struktur genau genommen zum ersten Mal wirklich sichtbar machen.
Das Problem, was wir jetzt dabei haben, auf gewisser Weise, ist nicht nur, dass der Mensch das nicht lesen kann, sondern dass viele Daten, dass man auch diese rohen Daten nicht einfach lesen kann mit dem Computer. Der Computer kann doch nichts damit machen. Es muss halt aufgearbeitet werden. Und das ist das technologische Problem, was wir haben. Und das ist nicht nur ein Problem sozusagen der Literatur- oder der kulturtheoretischen Heuristik, sondern das ist das Grundproblem des Internets.
In einem Interview, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Dezember 2008 anlässlich des kurz bevorstehenden Darwin-Jahrs mit Moretti führte, erklärt dieser: Mich interessiert, wie die Formen der Romane sich selber reproduzieren und dabei verändern. Warum überleben manche Bücher, während die meisten vergessen werden? Das sind Darwin-Fragen. Darwins Theorie ist eine Theorie darüber, wie Formen entstehen und wie sie sich unter äußerem Druck wandeln. Es geht dabei, so Moretti weiter, darum, in welchem literarischen Ökosystem Texte entstehen und um Leser in begrenzten Nischen konkurrieren, denn letztlich sei Literatur nichts anderes als ein Kampf ums Dasein. Liest man in Kurvenkarten Stammbäume, aber auch bereits in The Slaughterhouse of Literature weiter, so zeigt sich, dass Moretti, und es wurde vorhin schon angesprochen, diesen literarischen Selektionsprozess mit einem ökonomischen Marktmodell überlagert.
Reflexion. Wir fangen mal an, also mit tatsächlich bei diesem Netzwerkprojekt und dann gehe ich eher in diskursive Fragestellungen über. Moretti hat in seinem Aufsatz den Distant Reading Band beendet, der heißt Network Theory Plot Analysis, hat er sich tatsächlich ja auch mit solchen Netzwerken beschäftigt, nur mit einem Netzwerk, tatsächlich dem Hamlet-Netzwerk. Und er kommt dabei auf die Idee, man könnte ja sowas wie, also in der Netzwerkanalyse untersucht man unter anderem Zentralitäten. Was ist die strukturelle Güte einer Position in einem Netzwerk? Welche Positionen sind besonders gut? Da gibt es sehr unterschiedliche Zentralitätsmaße. Eins ist die Average Distance, die unterschiedliche Entfernung eines Knotens zu allen anderen Knoten eines Netzwerks. Nun kommt Moretti auf die grandiose Idee, man könnte ja sagen, die Average Distance bestimmt den Protagonisten eines Dramas. Das, auf diese Idee kommt er und dann schaut er sich eben Hamlet an, mit dem beschäftigt er sich und stellt fest, Hamlet hat tatsächlich die niedrigste Average Distance, genau 1,45, also wäre Hamlet wohl der Protagonist von Hamlet. Das ist jetzt nicht sonderlich erstaunlich. Erstaunlich allerdings ist, dass man das offenbar über die Zentralitätsmaße bestimmen kann, wer der Protagonist eines Textes ist. Und wenn wir, hier sehen wir ein paar unserer Beispiele oder ein paar unserer Daten. Wenn man sich diese Daten anguckt, scheint das erstaunlich gut zu funktionieren. Also Cato ist der Protagonist von Cato. Was haben wir noch? Lady Johanna ist die Protagonistin von Wielands, Lady Johanna Grey und so weiter. Prinz von Homburg ist der Protagonist von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Titel identisch sind. Das ist ein anderes Problem, das weiß der Computer aber nicht. Aber offenbar findet dieses Zentralitätsmaß die Protagonisten, und das ist das Erstaunliche, die auch in der konventionellen Literaturwissenschaft in der Regel als Protagonisten angesehen werden. Wenn man Lexikonartikel sehen würde, würde man hören, zu gleichen Ergebnissen kommen. Und das scheint doch irgendwie erstaunlich. Also man könnte irgendwie sagen, dass das ein geglücktes Beispiel für die Zusammenarbeit von Digital Humanities und traditioneller Literaturwissenschaft wäre, vielleicht sogar so eine Art Beispiel für das Zukunftspotenzial von Distant Reading. Aber das ist es nicht, im Gegenteil, das ist großer Humbug. Eine Aussage des Typus, der Prinz ist der Protagonist von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, weil er mit 4,16 die niedrigste Average Distance hat, hat tatsächlich das Potenzial, aus meiner Sicht die gesamten Digital Humanities in Verruf zu bringen. Ich glaube, also solche Sachen haben nicht nur die Chance, die Digital Humanities in Verruf zu bringen. Ich glaube, das ganze Projekt des Distant Reading, das in jener Form, in der es Moretti betrieben hat, letztlich als gescheitert gelten muss. Dass aus diesem Scheitern zu lernen sein kann, das ist, glaube ich, das steht dabei außer Frage. Und mir scheint, dass Moretti gerade in den letzten 1-2 Jahren zu seinem eifrigsten Schüler geworden ist.
Morettis Distant Reading will also viel mehr sein als ein hilfswissenschaftliches Vehikel. Es wird als ein regelrechtes literarisches Data- oder Text-Mining-Verfahren angepriesen, das nicht nur unvorstellbar große Gegenstandsbereiche bewältigt, sondern auch genuin neue Erkenntnisse hervorbringt.
Die Frage ist vielleicht, oder der Wissenstypus, den wir jetzt erzeugen, ist vielleicht nicht so sehr wie bei Moretti statistische Daten für uns zu produzieren. Das Netz, die Algorithmen des Netzes machen das für uns. Was wir lernen müssen, ist jetzt in diesem sozusagen erzeugten Diskursnetz hindurch zu tauchen und damit zu arbeiten. Wir hatten da beim Café draußen drüber gesprochen, vielleicht eine der größten Innovationen und die wichtigste Digital Humanities Aktivität ist das Büchersuchen auf Google Books und der unglaublich schnelle Zugang zu Primärquellen, zu archive.org.
Ja, mein Ansatz war jetzt zu überlegen, okay, wie kann man diesen Ansatz zu theoretisieren. Mir geht es darum, einerseits die Frage ist, was für Sprache ist es? Und wir haben jetzt sehr viel von Literatur gesprochen und es ist immer um Literatur gegangen. Ich habe den Eindruck, dass prinzipiell sich momentan eine Art digitaler Sprache entwickelt. Dass man sagt, wir sind an einem Punkt, wo das Digitale einen eigenen Code entwickelt, der zum Teil aus Text basiert, zum Teil mit Bildern. Also jeder kennt Memes, jeder verwendet Emoticons in Chats. Das heißt, es fängt an, eine Sprache zu geben, die man unmittelbar sprechen kann, also die man unmittelbar mit dem Keyboard sprechen kann, die man unmittelbar in sein Phone diktieren kann, die aber nicht mehr nur die Sprache ist, die wir kennen, sondern die unmittelbar Bilder, Videos, GIFs und so weiter inkludiert. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass möglicherweise sie sprachlich etwas Neues auftut. Und der Gedanke ist natürlich nicht ganz von mir, sondern es ist Manowitsch, der sagt, er versucht, die Sprache der neuen Medien zu definieren. Und der hat dann eben entwickelt die New Media Objects und sagt, dieser Begriff New Media Object mahnt ein digitales Objekt, das eben unabhängig davon ist, ob es jetzt ein Bild ist, ein Text, sondern etwas, was eine Einheit ist, die auf Programmcode beruht. Und er sagt, okay, er versucht es eben über den Code zu definieren und nicht über die Ausdrucksform. Das heißt, er sagt, nicht notwendigerweise geschriebener Text oder Bild, das versucht er gar nicht zu unterscheiden, sondern er sagt, okay, prinzipiell muss man sagen, wie funktioniert das? Und da finde ich Simons Ansatz zuerst, oder der sagt, Foucault sagt, der Diskurs, die Aussage, ist eine Funktion, ähnlich, weil Manowitsch auch sagt, okay, das Ding funktioniert, es ist bedienbar, es ist damit etwas aussagbar, und ob das jetzt Text oder Bild ist, ist einmal zweitrangig. Und deswegen glaube ich, dass es so etwas gibt wie eine neue Sprache, beziehungsweise einen Diskurs des Digitalen. Was ich schon erwähnt habe, es ist Information aller Qualitäten in einem digitalen Netzwerk, also im digitalen Netzwerk des Internets. Und was ich auch schon kurz erwähnt habe, ist, es gibt eine Art von reflexiver Bedeutungsbildung. Das heißt, beim Diskurs geht man sich immer davon aus, wenn ich ein Buch lese, habe ich einen Autor und habe schon mal eine gewisse Meinung. Ich habe schon öfter von dem Autor was gelesen, darum finde ich den ganz gut und ich gehe mit dem Vorwissen rein. Wenn wir aber mit willkürlichen Daten, wie sie im Netz vorliegen, umgehen müssen, habe ich dieses Vorwissen nicht. Das heißt, ich triff auf Wissen, ohne konkret es verorten zu können oder teilweise kann ich es nur fragmentarisch verorten. Und deswegen sage ich, im Digitalen oder das Spezifische an einem digitalen Diskurs ist, dass er sie immer neu generiert und erst im Hinschauen entwickelt.
Aber Busch hatte die Diagnose, dass die Wissensentwicklung im 20. Jahrhundert nicht sich wirklich rasant weiterentwickeln wird, wenn nicht die Frage der Kommunikation des Wissens geklärt wird. Wenn nicht geklärt wird, wie wir dieses Wissen kommunizierbar machen und wenn wir nicht klar machen, wie dieses Wissen intern vernetzt wird oder intern vernetzt ist. Ich will jetzt nicht die Arbeitsweisen der NSA kritisieren, sondern darauf aufmerksam machen, das ist etwas, was Maschinen können. Das ist etwas, was Menschen nicht können. Das ist etwas, was Maschinen können. Das ist etwas, was Computer können. Computer können quasi alles aufschreiben. Ist das Wahnsinn? Schreber war wahnsinnig. Ist das Wahnsinn? Und die Frage ist, ist das nun Wahnsinn oder ist das Information? Kann man aus diesem Wahnsinn Information machen? Oder wie ist das Verhältnis hier von diesen Daten, Wahnsinn und Wissen? Und ich glaube, der Unterschied zwischen, ob das ein Wahnsinn oder Information ist, ist halt die Frage, ob wir diese Informationen verarbeiten können, ob diese Informationen strukturiert und prozessierbar sind. Und im Prinzip ist eine Frage, eine große Frage der Digital Humanities, wie wir dieses Wissen, wie wir diese Daten prozessierbar und kommunizierbar machen, für Maschinen und für Menschen. Das muss nicht auf jeder Ebene gleich aussehen. So, zunächst einmal gibt es dafür technische Lösungen. Und genau genommen haben wir mit dem Web das, was Schrebers Männchen da machen, alles erstmal aufzuschreiben, mehr oder weniger. Auf jeden Fall haben wir einen riesigen Datenspeicher. Das Web ist also eine Diskursschicht, in dem, wenn wir jetzt mal mit einer bestimmten historischen Distanz von, weiß ich nicht, 20 Jahren mal da wirklich drauf gucken können, nüchtern, dann haben wir wahrscheinlich eine historische Datenlage, die wir für keine andere Epoche haben.
Prinzipiell, um die digitalen Diskursobjekte zu erläutern, möchte ich vorher mal so ein bisschen über die Materialität dieser Datenmengen sprechen. Prinzipiell ist es so, was wir bei Moretti jetzt immer wieder gehört haben, ist es so, die Frage ist, was ist das Sample, was ist der Korpus? Moretti selbst, wie wir gehört haben, beschreibt den Korpus relativ wenig. Das größere Problem ist natürlich, wenn man sagt, okay, man beschäftigt sich mit Netzkultur, ist, dass der Korpus undefiniert ist und prinzipiell undefiniert ist. Weil es gibt unendlich viele Datenmengen, es gibt verschiedene Seiten, die auffindbar sind, es gibt Seiten, die nicht auffindbar sind. Und genau in diesem digitalen Netzwerk verschwimmen dann nur die Diskurse. Das heißt, man kann sagen, ist es Wissenschaft, ist es Berichterstattung, ist es bloße Unterhaltung, ist etwas, was sie in digitalen Diskursen extrem verschränkt. Und man kann es oft gar nicht trennen. Jetzt wäre die Frage, ob das sinnvoll ist, dass man das trennt. Und meiner Meinung nach geht es gar nicht darum, dass man trennt das im Vorhinein, sondern die Trennung passiert immer, wann man hinschaut. Also sobald man sich als Nutzer, die Nutzenden, mit Material beschäftigen, mit Datenmaterial, entsteht praktisch Bedeutung, entsteht Diskurs. Das heißt, ich versuche irgendwie einen Diskursbegriff auszuarbeiten, der dynamisch ist. Und man sagt, okay, Diskurs entsteht in der Beschäftigung damit, um so ein bisschen das algorithmische Wahrnehmen, mit dem wir in digitalen Medien konfrontiert sind, zu beschreiben.
Der menschliche Diskursanalytiker wird nichts damit anfangen können. Und ich frage mich das sowieso immer, ob das nicht eine Schwäche der Diskursanalyse ist, dass man vor dem Ozean des historischen Quellenmaterials eigentlich immer kollabiert. Und deshalb glaube ich auch halt, ist eigentlich die Diskursanalyse die Kultur- oder Literaturwissenschaft, die das Distinct Reading oder zumindest eine Form von Robotic Reading am meisten braucht.
Die Foucault'sche Diskursanalyse kommt als Aussagenanalyse also schon bei der elementaren Aufarbeitung dieses Textmaterials nicht um einen Human Parser herum. Und daher ist auch des Meisters Diktum, dass es keine privilegierte Auswahl geben dürfe und man alles lesen müsse, ganz persönlich zu nehmen. Mit anderen Worten ist die archäologische Durchdringung des Archivs das Projekt jenes Pariser Professors, der den Lesesaal oft als letzter verließ, sich immer wieder über Verzögerungen wegen der häufigen Streiks des Bibliothekspersonals ärgerte und für den Automatisierung wohl überhaupt nur im Zusammenhang mit einer effizienten Bücherausgabe eine Rolle spielte. Eine Brücke zum Distant Reading in Morettis Sinn ist auf dieser Basis kaum zu schlagen. Denn in der archäologischen Forschung verschwindet zwar der Mensch wie ein Gesicht im Meeressand, offenbar aber nicht das Exegetensubjekt und die Notwendigkeit eines extensiven Close Readings.
Es gibt aber Diskursanalytiker, die sich damit befassen können, und das sind, glaube ich, aus meiner laienhaften Wissen die Crawler, die Spiders, die Bots, die das Web durchsuchen und indizieren und damit nutzbar machen. Das Interessante bei dieser Crawling-Bewegung ist, das ist keine Interpretation. Aber Diskursanalyse würde ich auch behaupten, wenn sie zumindest sauber sein soll, ist auch keine Interpretation. Sondern es ist eine Identifizierung von Beziehungen, ein Aufbau eines Netzes. Ein Netz nicht nur aus Literatur, sondern ein Netz aus Akten, Rechnungsbüchern, Programmheften und dann sozusagen mit der Neuüberarbeitung Kittlers von technischen Medienartefakten.
Distant Reading ist das, was wir, wenn wir im Netz surfen, praktisch Tag für Tag tun. Also ich weiß, dass das jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt ist, aber rein prinzipiell ist es dieser Ort von Algorithmen gestützten Wahrnehmung, die wir im Netz sozusagen haben oder die uns zuteil wird, ist etwas, wo man sagt, okay, es ist eine Form von Distant Reading, weil genau dieser Ort, sich im Netz Dinge zuzuführen, hat sehr stark damit zu tun, einerseits, dass Algorithmen uns etwas vorselektieren und auf der anderen Seite auch damit zu tun, dass man sagt, okay, Inhalt entsteht, wenn man es betrachtet.
Fokus Archäologie, Diskursanalyse oder methodische Haltung überhaupt lässt sich wohl am besten unter dem etwas unscharfen Begriff einer kulturhistorischen Pattern Recognition zusammenfassen.
Die Frage ist nämlich dann, eigentlich, wie viel, auf die man dann kommt, und das sagt vielleicht was über die Diskursanalyse, wie viel Hermeneutik steckt eigentlich noch in der Diskursanalyse? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich versucht habe, diese Sachen zu operationalisieren, durchzudenken. Also Philipp Sarrazin sagte auch, der Sinn von Aussagen muss zumindest oberflächlich verstanden werden. Da hängt auch immer noch ein Interpret dahinter. Und das ist, die Frage wäre also, wie viel Resthermeneutik will die Diskursanalyse eigentlich aufgeben und vor allen Dingen, wie weit kann sich, das wäre meine Frage aus einer ganz anderen Richtung, aus dem Cultural Criticism, wie weit kann sich die Diskursanalyse eigentlich quantifizieren, ohne ihren politischen Kern aufzugeben?
Das jetzt komme ich zu dem Teil, wo es darum geht, sich zu fragen, wie die Digital Humanities sozusagen diskursanalytisch schon immer waren, beziehungsweise diskursanalytisches Denken anreichern, fortsetzen, weiterdenken können.
Also ich glaube, um diesen ersten Punkt mal zu Ende zu bringen, man könnte jetzt so eine Metaperspektive einnehmen, jenseits der Kombination von Diskursanalyse und Digital Humanities oder Distant Reading ist ein erstes sehr, sehr interessantes Feld, die Digital Humanities als Untersuchungsobjekt der Diskursanalyse.
Ich will versuchen, in meinem Referat danach zu fragen und nachzuvollziehen, welche Spuren und Implikationen Stammbäume im Denken und in den Texten von Moretti und Foucault hinterlassen haben. Aber auch, welche Politik, beziehungsweise im Plural gesprochen, welche Politiken sich mit diesem Denken verbinden. Denn schließlich, so Moretti direkt zu Beginn von Kurvenkarten Stammbäume, ist die Idee dieses Buches nicht nur eine rationalere Literaturgeschichte, sondern sie ist auch ein direktes Ergebnis seines Studiums des Marxismus, das Moretti großen Respekt vor objektivistischen Verfahrensweisen gelehrt habe und damit prägend für seine materialistische Methodik war. Wenn Stammbäume also eine evolutionäre Politik des Überlebens und Aussterbens, eine dynastische Politik der Herrschaftslegitimation, aber auch die von Deleuze und Guattari so einflussreich kritisierte enzyklopädisch-hierarchische Ordnungspolitik klassischer Wissenssysteme symbolisieren, deren Logik, wie man in ihrem schmalen Mehrband Rhizom nachlesen kann, sich bis in die Linguistik und den Strukturalismus, ja noch in die Informatik fortgepflanzt haben, dann gilt es schon danach zu fragen, wie kritisches Denken und wissenschaftliche Praxis in unserer eigenen Gegenwart mit Stammbäumen möglich bzw. kompatibel ist. Es wäre demnach auch zu klären, welche Formen der Machtkritik sich bei Moretti und bei Foucault mit diesem Modell verbinden bzw. was sie sich von diesem Modell versprechen.
So, in den Fragen, die ich schon gestellt habe, haben Sie vielleicht schon gerade auch gemerkt, dass eins mich bei Foucault und der Frage von Foucault und Digital Humanities oder Distant Reading, was mich interessiert, ist die Frage von Macht. Foucault war nicht nur ein Kultur- und Literatur, ja, dann irgendwie auch Literaturtheoretiker, sondern natürlich auch ein einflussreicher Theoretiker der Macht. Und ich glaube, wenn wir über das Verhältnis von der Digital Humanities, wenn wir in den Kultur- und Literaturwissenschaften reden, ist es auch sinnvoll, sich einfach zu fragen, was macht das mit uns? Also die Digital Humanities nicht nur als Methode zu analysieren, wie wir Diskursanalyse damit machen können, sondern auch zu sagen, aus diskursanalytischer Sicht, was passiert hier gerade mit unserer Wissenschaft? Das kann ich jetzt nicht vollständig machen und will ich auch gar nicht machen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier wirklich etwas verbinden, was immer gerne mit Machtrhetoriken spielt. Und das ist nämlich die Informationstechnologie. Ich weiß nicht, ob du als Informatiker das unterschreiben würdest, aber es wird oft davon gesagt, dass bestimmte Dinge wie Texteditoren, alles Mögliche mächtig ist. Das ist powerful. Powerful tool to do this and that. Dauernd. Es wird dauernd gesagt, dass wir hier mächtige Instrumente haben. Und das ist auch in die Digital Humanities eingesickert. Ich habe von Yannidis einen Text gefunden, also Fotis Yannidis, wichtiger Vertreter der Digital Humanities in Deutschland und auch des Distance Reading, der in einem Text über TEI Encoding, das ist eine XML, eine Markup-Sprache für die Annotation von literarischen, oder nicht nur literarischen, aber primär wird es benutzt für literarische Editionen, Und der schreibt in diesem Text auch so ähnlich, dass die Programmier- oder Skriptsprache Perl wesentlich mächtiger ist als die Regular Expression, die von der Standard Unix Shell zur Verfügung gestellt werden. Das fand ich einfach ganz interessant, dass diese Art der Sprache, diese Art mit diesen Tools, mit diesen Instrumenten umzugehen, die in der IT durchaus mit diesen Machtkonnotationen verbunden sind, auch halt in den Digital Humanities einzieht. Die Frage ist nun, was ist eigentlich das Machtversprechen? Wenn man sich mal mit diesen mächtigen Tools auseinandersetzt, dann sind die durchaus mächtig, bloß das ist irgendwie eine ganz andere Vorstellung von Mächtigkeit, als man eigentlich hat, weil oft sind das sehr unspektakulär aussehende Command-Line-Tools, die eine hohe Fachexpertise auch voraussetzen, aber mit denen man dann relativ schnell Dinge machen kann, die große Effekte haben können, die man aber dann auch nicht so stark sieht, weil das passiert alles irgendwie im Computer und nicht auf einer gut sichtbaren Oberfläche. Also was ist eigentlich dieses Machtversprechen, was hinter diesen IT-Tools und dann eigentlich, glaube ich, auch mit hinter den Digital Humanities steht? Und das Machtversprechen scheint mir zu sein, dass es nicht mehr möglich ist oder dass diese Tools es möglich machen, Texte und Wissen so zu prozessieren, wie es Menschen eigentlich sonst nicht können könnten. Also was das eigentlich mächtig macht, ist, dass wir hier so ein neues, sagen wir mal, posthumanes oder übermenschliches Paradigma einführen, das dann halt auch Ähnlichkeiten hat mit Verfahren der NSA. Und das hatte ich auch, darauf hatte ich auch schon mal hingewiesen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch ganz interessant, dass die Digital Humanities, wenn sie auf Corpora eingehen, ein von sich aus, und da ist es, glaube ich, wirklich, dass da ein neues digitales Denken hinzukommt. Wir denken von Textmengen aus. Normalerweise sozusagen die Literaturwissenschaft so als Goethe-Philologie, polemisch gesprochen oder illustrativ gesprochen, geht vom Individuum aus, geht von der individuellen Lektüre aus. Das scheint mir jetzt nun als Denkoperation sich vollkommen zu unterscheiden und sich wirklich zu orientieren an anderen Denkmodellen, die von der Konstruktion von Informationssystemen kommen und nicht von der Poetik literarischer Texte. Genau, das ist die Frage von Digital Humanities und Macht. Eine Anmerkung, die ich gerne machen würde.
Nun war schon von vielen Jahren davon die Rede, dass die digitale Revolution die Geisteswissenschaften in verschiedenen Wellen erreicht hat und nach einer ersten und zweiten Welle bald eine dritte Welle zu erwarten sei, durch welche die geisteswissenschaftliche Methodik grundlegend transformiert würde. Konkret ist damit gemeint, dass nach der Entwicklung hilfswissenschaftlicher Computertools, der Digitalisierung von Quellenmaterial, der Produktion digitaler Produktionen und der Erforschung, und der Erforschung von Born Digital Material endlich ein Paradigmenwechsel qua Computer zu erwarten sei. Diese Hoffnungen werden durch jüngste Entwicklungen in der Informationstechnologie bestärkt. So ermöglicht ein effizienteres Natural Language Processing auf der Basis von Big Data offenbar eine über bloßen Information Retrieval oder Knowledge Extraction hinausgehende Knowledge Discovery, die ein digitales Text Mining à la Moretti in den Bereich des Denk- oder gar des Machbaren zu rücken scheint. Und schließlich ist auch seit Längerem von semantischen Technologien bzw. vom Semantic Web die Rede, das eine algorithmische Verarbeitung von Bedeutungsstrukturen verspricht. Ein digitales Verfahren also, das scheinbar ähnlich wie Foucaults Diskursanalyse nicht mehr an Buchstabenketten respektive Zeichenstrings klebt, sondern direkt auf der Ebene der Signifikate zu operieren scheint. Kündigen sich demnach am Horizont die beschworenen Digital Humanities 3.0 an? Entfaltet der Algorithmus nun endlich eine paradigmatische Wirkung und sind der Google Translator oder der Ngram Viewer gleichsam nur die ersten Vorboten dieser Revolution? Hier eine Prognose zu wagen, wäre wohl vermessen. Es kann aber immerhin kritisch angemerkt werden, dass der Algorithmus bereits eine beachtliche Karriere als neues Schibboleth innerhalb der geisteswissenschaftlichen Methodenreflexion hingelegt hat. In diesem Zusammenhang scheint es daher nicht ungebracht, kurz einige triviale Grundwahrheiten betreffend des Computers oder Rechners und der Algorithmen in Erinnerung zu rufen. Zuerst vielleicht die, dass ein Computer kein Rechner ist, weil er genau genommen auch gar nichts rechnet. Oder um den legendären Richard Feynman zu zitieren, Computers should better be called data handlers. Auf technischer Weise besagt die formale Äquivalenz des Computers mit der universellen Turing-Maschine dasselbe. Denn die Turing-Maschine beschreibt letztlich nichts anderes als den simplen Mechanismus des Abrufens, Modifizierens und Schreibens von Daten. Deswegen setzte Feynman den Computer auch mit einem File Clerk oder auf Deutsch mit einem Sachbearbeiter gleich, den man mit einem Blatt Papier und der Anweisung zum Aktenschrank schickt, dort in einem bestimmten Ordner eine Zahl zu suchen, diese auf das Blatt zu schreiben, das Blatt in einem anderen Ordner abzulegen und so weiter. Der Algorithmus ist nun nichts weiter als die Sequenz solcher Anweisungen, wobei neben der bloßen Befehlsabfolge auch die Kontrollstrukturen der Bedingung, Wiederholung und je nach Definition der Rekursion vorkommen. But that's it. Oder nochmals Feynman: The inside of a computer is dumb as hell, but it goes like mad. Die grundlegenden Operationen eines Computers sind äußerst trivial, aber es ist seine Geschwindigkeit, die ihn zu einem wertvollen Hilfsmittel macht. Er ist ein Mechanismus, um den Raum und die Zeit, die von geregelten Abläufen eingenommen werden, zu verkleinern. Dass gewisse Abläufe und Tätigkeiten nach Maßgabe ihrer Regelhaftigkeit besser oder schlechter von diesem Mechanismus übernommen werden können, fällt jedem auf, der nach einer Partie gegen den Schachcomputer enttäuscht ist, dass die Autokorrektur im Schreibprogramm immer noch nicht zwischen Satzende und Abkürzungspunkt unterscheiden kann. Zwar ist es möglich, bei solchen Aufgaben, für die Computer naturgemäß weniger geeignet sind, mit Big Data, Rechenleistung und statistischer Brute Force zu kompensieren, was nicht zuletzt das Erfolgsrezept von Tools wie dem Google Translator ausmacht. Dies alles hat aber viel mit der Geschwindigkeit der Datenverarbeitung zu tun und wenig mit sogenannter künstlicher Intelligenz. Denn man bewegt sich auch hierbei stets in der Logik simpler Aktenverwaltung, wobei diesem Data Handling durch die Komplexitätstheorie klare mathematische Grenzen gesetzt sind, die mit keiner noch so massiven Steigerung der Rechenleistung je überwunden werden können. Computer Science ist also im Kern das Engineering von Lösungsansätzen im engen Rahmen dieser Logik. Und dementsprechend sind viele ihrer Begriffe per se nur als Operationalisierungen zu verstehen. So meint zum Beispiel auch Semantik nichts anderes als das Mapping von Daten auf eine vordefinierte Ontologie und ist eine Ontologie wiederum nur eine Datenstruktur, die einen Ausschnitt der Welt modelliert. Dass dies kaum etwas mit Foucaults Diskursanalyse zu tun hat, muss nicht erläutert werden. An diesem Punkt kommt aber eine Quelle möglicher Missverständnisse zum Vorschein, die ursächlich für übertriebene Erwartungen sind. Oder etwas polemisch gefragt: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass ein Distance Reading möglich sein sollte, welches die Aufgabe der Textlektüre im Wesentlichen an den Computer delegiert? Ist es nicht evident, dass auch eine digitalisierte Literaturwissenschaft stets auf ein Close Reading angewiesen bleiben wird, um ihre Daten aufzubereiten? Und dass ein noch so rudimentäres Close Reading nur von Menschen geleistet werden kann? Jenseits davon ist natürlich ein statistisches Textmining im engeren technischen Sinn oder die computergestützte Aufbereitung von Forschungsresultaten möglich. Beides erfüllt jedoch bei weitem nicht die Hoffnungen auf einen digital induzierten Paradigmenwechsel. Was bleibt also? Nur die ernüchterte Feststellung, dass die Geisteswissenschaftler mit dem N-Grand-Viewer jetzt auch ihr eigenes Daten-McDonalds haben oder dass Moretti mit seinen Diagrammen die PowerPointisierung der Literaturwissenschaft eingeleitet hat. Vielleicht ist nochmals ein Perspektivwechsel nötig. Denn ihr größtes Potenzial entfalten die Digital Humanities vielleicht gar nicht in der Digitalisierung genuiner Forschungsarbeit, sondern in neuen partizipatorischen und kollaborativen Möglichkeiten. So scheint es beispielsweise nicht abwegig, eine Diskursanalyse oder ein Distance Reading als Peer Production zu organisieren,
Zwar könnte das Vorgehen nicht so klar strukturiert werden wie beispielsweise in der Softwareentwicklung. Eine umfangreichere und gleichsam egalitärere Aufgabenteilung als beispielsweise als bei einer rein hermeneutischen Werksexegese würde sich jedoch anbieten. Und schließlich wäre damit eine Form des Textminings realisiert, die sich zwischen Moretti und Foucault positioniert, zumal das Close Reading oder Text Parsing zwar nicht digitalisiert erfolgt, die Figur des solitären Interpreten aber dennoch überwunden ist.
Damit auch Ängste verbunden, und das ist, glaube ich, auch dann noch eine Sache, die wir auch immer reflektieren müssen, ist das Verhältnis von Digital Humanities und der Universität. Das hört sich jetzt alles vielleicht auch sehr kritisch und pessimistisch an oder so. Na, die Maschinen nehmen uns Literaturwissenschaftlerinnen die Arbeit ab oder nehmen uns die Literatur weg oder so, aber das meine ich gar nicht. Ich habe eine große Faszination für so etwas wie eine posthumane Geistes- oder Geisterwissenschaft und ich denke auch, dass das ein Weg ist, in den wir hineindenken müssen. Aber dieser Weg wird ein anderer sein, als wir in den letzten 200 Jahren gegangen sind. Ich glaube, was mit der Informationstechnologie, mit der neuen Kommunikation von Wissen, wie auch Georg das schön gezeigt hat, was damit ändert sich die Position der Universität als Wissenskommunikationsinstitution entscheidend. Hier wieder kurz mal zitiert Friedrich Kittler, oder nicht anzitiert, sondern hervorgerufen. Kittler hat einen schönen Text geschrieben in den 90er Jahren, glaube ich, war das noch, über Universitäten als Open Source. Also als moderne Hubs der Wissenskommunikation. Und in diesem Text hat er eine ganz interessante Idee, nämlich, dass die Universitäten Wissen generieren, Wissen kommunizieren und die Medien zu ihrer Wissenskommunikation selber produzieren. Und da gibt er Beispiele, dass bestimmte Computerarchitekturen an Universitäten produziert werden, also von Neumann-Architektur, dass HTML im Prinzip ein System ist, das aus dem universitären Kontext gekommen ist. Ich glaube, bis zu Ende der 90er Jahre, roundabout, war das noch eine Behauptung, die man aufstellen konnte. Ich glaube, mit dem, was wir heute als Digital Humanities bezeichnen, und ich glaube, da haben wir auch ein relativ neues Phänomen. Normalerweise bei Digital Humanities wird gesagt, im Prinzip, was wir da haben, ist eigentlich relativ alt. Das geht zurück auf diese, wie hieß der, Mose, auf den Jesidenvater, nicht, der da diese Konkordanz gemacht hat. Das wird immer so schön gesagt und das ist vielleicht natürlich auch nicht ganz falsch, aber was natürlich wichtig ist, ganz zentral für die Digital Humanities, wie wir heute sie haben, ist das Internet. Und das hat mit dem, was da passiert ist, wenig zu tun. Oder zumindest haben wir jetzt eine vollkommen neue Qualität von dem, was wir machen. Was passiert mit dem Internet? Was passiert mit Wissens, mit Innovation, seitdem wir das Internet haben? Also sprich ungefähr, was passiert seit 2000? Wo werden Innovationen produziert? Wo wird das große Wissen generiert? Wo wird das große Wissen kommuniziert? Nicht mehr die Universitäten machen das, das machen Firmen. Facebook ist die berühmteste. Und man muss sich das überlegen. Academia.edu, würde ich behaupten, ist mittlerweile eine der wichtigsten Kommunikationsflächen der Geisteswissenschaften, wahrscheinlich anderer Wissenssektoren auch. Das hat auch relativ wenig mit Universität zu tun, ganz zu schweige von Google Scholar, wo man sein Publish and Perish dauernd ausleben muss und natürlich die ganzen Ratings, die über Google Scholar mit erzeugt werden. Digital Humanities ist in unserem Fachbereich und eine wichtige Sache, eine wichtige große Sache. Was wir aber technologisch hier leisten und die Ressourcen, die wir dafür haben, diese Dinge zu leisten, sind minimal im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Datenmengen oder auch einfach Geldmengen, um sowas zu machen.
Für unseren eigenen Umgang mit immer größer werdenden Datenmengen, die uns im Zeitalter von Big Data immer mehr mit der von Foucault aufgeworfenen Frage nach dem Zusammenspiel von Wissen und Macht konfrontieren, stellt sich vor allem die Frage, ob wir unsere heuristischen Suchinstrumente eher in Richtung einer Distanz und damit in Richtung des Stammbaums oder vielleicht doch gerade in entgegengesetzte Richtung der unterirdischen Stollen skalieren sollten. Der in unserer Gegenwart ikonisch gewordene Begriff des Data Mining, also des Datenbergbaus, scheint hierbei die Entscheidung nahezulegen, letztere Variante zu wählen. Doch gerade weil diese Praxis, die, wie ich glaube, weniger metaphorisch als vielmehr technologisch zu verstehen ist, im Spannungsfeld von NSA und WikiLeaks beständig zwischen den Polen Machtausübung und Machtkritik zu schwanken scheint, ist unklar, wie wir uns zu diesen letztlich aus Algorithmen bestehenden Instrumenten verhalten sollen. Glaubt man Deleuze, der in seiner einflussreichen Foucault-Interpretation vermutete, die Macht sieht nichts und sagt nichts, wenn man sie abstrakt betrachtet, sie ist ein Maulwurf, der sich nur im Netz seiner Gänge, seines multiplen Baus auskennt, sie geht von unzähligen Punkten aus und sie kommt von unten, dann wäre es tatsächlich notwendig, eben diese Bewegung kritisch mitzumachen, um so deren Strukturen offenzulegen. Und ich verstehe Foucaults Ansatz der Genealogie genau in diesem Sinne. Konsequent umgesetzt würde das dann aber auch bedeuten, sich nicht zu sehr von dem Verführungspotenzial der großen Datenberge und unserer digitalen Werkzeuge zu deren Auswirkung und Visualisierung einnehmen zu lassen. Foucaults Kritik an der Überblicks- und Synthesefunktion des Stammbaums könnte uns hierfür sensibilisieren, dass ein Mehr an Daten nicht unbedingt ein Mehr an Wissen implizieren muss. In bestimmten Fällen kann diese Gleichung auch schlicht zu einer Verflachung der Argumentation führen. Also zu einer Inflation in diesem Sinne, wie Foucault geschrieben hat, dass die Austauschbarkeit der Analysen steigt und so ihre Spezifität verloren geht. Also er hat das für die Analyse des liberalen Staates so formuliert. In epistemologischer Hinsicht finde ich weiterhin bemerkenswert, dass die auch im Data Mining immanente Maulwurfsgeste des unterirdischen Grabens von Hegel, Nietzsche, Marx und später auch Foucault in einer Art postaufklärerischen Art und Weise verwendet wird. Ihre Leitmetapher ist nicht mehr das Licht, sondern die Dunkelheit. Was dies für unsere eigene Gegenwart bedeutet, in der nicht nur aufklärerisch über Transparenz geredet wird, sondern sich mit dem sogenannten Darknet auch bereits digitale Räume der Dunkelheit etabliert haben und das mit all ihren problematischen Konsequenzen bleibt, wie ich glaube, eine offene Frage. Und vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass die Metapher des unterirdischen Grabens, des unterirdischen Stollens und der Minensysteme bei Nietzsche wie bei Foucault politisch kodiert ist. Es geht also nicht nur um Bergbau, sondern auch um eine subversive Form der philosophischen Kampfordnung, den Minenkrieg. Etwas zu unterminieren bedeutet dabei, Dinge zum Einsturz zu bringen und in fremdes Terrain einzudringen. Diese Geste birgt ein kritisches und subversives Potenzial, sie ist jedoch auch mit einer militärischen Logik verwandt. Wie sich die Digital Humanities im Umgang mit der Technologie des Data Mining zu genau dieser Genealogie positionieren, erscheint mir alles andere als trivial zu sein. Und diese Frage ist ebenso wenig trivial wie die Entscheidung, in und mit Stammbäumen oder unterirdischen Stollen denken und arbeiten zu wollen. Danke. So äußert er in dem bereits zu Beginn meines Referats zitierten Gespräch mit Le Nouvel Littéraire aus dem Jahre 1975 die folgende immer wieder zitierte Zeile. Ich möchte, dass meine Bücher so etwas sind wie Operationsmesser, Molotow-Cocktails oder unterirdische Stollen und dass sie nach dem Gebrauch verkohlen wie Feuerwerke.
Das Zitat kam heute schon. Der Mensch wird vergehen wie ein Gesicht im Strand am Sand am Meer. Nicht? Was will Foucault damit sagen? Der Mensch ist eine diskursive oder epistemische Größe, die irgendwann auftaucht und irgendwann vergehen wird. Nicht unwahrscheinlich sind wir gerade dabei, zu erleben, wie der Mensch in der Matrix der digitalen Systeme aufgeht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eins der Probleme, die wir heutzutage auch immer hatten. Wir sind zwar irgendwie noch Menschen oder sind im Diskurs des Menschen drin, haben aber nun diese Instrumente, die Wir wissen nicht, was digital sind. Wir wissen aber auch eigentlich nicht so genau, was dieses Digital ist. Dieses Digital ist auf jeden Fall irgendwie posthuman. Hier, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo eine posthumane Diskursanalyse und Internettechnologie und der Mensch als User, Benutzer und dann auch noch irgendwie als Diskursanalytiker und Wissenschaftler zusammenkommen. Nämlich an der Stelle, wo dieses Netz gewebt wird und man in diesem Netz navigiert, hineingeht.
Sie hörten eine Hörcollage mit O-Tönen aus dem Workshop Distant Reading und Diskursanalyse. Fortgesetzt wurde die Diskussion in der gleichnamigen Issue, einem online publizierten Sammelband, den Sie auf der Website des Foucault-Blog finden. Ergänzt wurden die dort publizierten, überarbeiteten Vorträge durch ein Interview mit Franco Moretti und eine ausführliche Einleitung. Eine digitale Archäologie, so heißt es dort als vorläufiges Fazit, scheint an der Operationalisierung des Begriffs der Aussage zu scheitern. Das waren die philosophischen Brocken. Mein Name ist Luisa Drews. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Müsste drauf sein, genau, hier. So, ich gehe